Guten Morgen. Ich bin der Uwe, komme hier aus der Gemeinde und ich habe gerade so, währenddessen ich die Täuflinge beobachtet habe, über meine Taufe auch nachgedacht. Die ist schon ein bisschen länger her. 1983 habe ich mich taufen lassen, da war ich, muss man überlegen, 21. Und jemand hatte mir damals gesagt, es ist eine Sache, getauft zu werden, es ist eine andere Sache, getauft zu leben. Das ist eure Herausforderung jetzt, aber viele von euch sind ja schon lange im Glauben auch unterwegs und ihr wisst, was das heißt, ja, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich finde, gerade in der Taufe, wir haben heute ja schon einiges gehört, auch den Kämmerer aus dem Morgenland, der wird uns noch ein bisschen mehr beschäftigen für eine kurze Zeit, das ist nicht mein Text heute Morgen. Aber im Grunde genommen, die Taufe und alles, was wir so auch in der Gemeinde tun, konzentriert sich und ist eigentlich im Zentrum, nicht unbedingt immer der Täufling in dem Fall oder auch der Prediger oder wer auch immer, sondern es geht um Jesus. Er ist das Zentrum. Und alles, was wir tun in der Gemeinde, wenn das nicht seinen Ursprung dort findet und in der Person, Jesus, dann hat es keinen Wert. Und deswegen ist eigentlich das Entscheidende heute Morgen hier, dass Jesus zu uns reden möchte. Und vielleicht ist der ein oder andere hier heute Morgen, der sagt, ich kann mit diesem Jesus eigentlich gar nichts anfangen. Ich weiß, ich bin nur hier, weil ich eingeladen worden bin. Und das ist eine sehr gute Überleitung, nämlich in unseren Text. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte 8. Wir haben schon von Renate gehört. Wir haben auch in dem einen Vers, Taufvers schon gehört, den Text. Ich möchte den Text euch mal lesen. Wir haben uns also nicht abgesprochen, sondern ich finde, der Text ist eigentlich sehr schön, weil in den Zeugnissen, die wir gehört haben, sind eigentlich so drei wesentliche Merkmale, die immer wieder vorkommen. Und die kommen auch in unserem Text vor. Und ich möchte die mit euch noch mal ein bisschen betrachten und ein paar Dinge dazu sagen. Also es wird nicht so lang werden. Wir haben schon 11:30 Uhr. Aber dennoch wollen wir Gottes Wort gemeinsam lesen. Und ich lese mal den Text vor. Den finden wir in Apostelgeschichte 8, Vers 26. Und ich lese bis Vers 39. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn er zog voll Freude seines Weges. Das ist eine herrliche Begebenheit, oder? Und beschreibt, glaube ich, sehr schön auch die Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Und ich möchte nur drei Punkte eigentlich herausnehmen. Da steckt so viel drin. Also man kann so viel lernen von dem Philippus natürlich, aber wir wollen uns konzentrieren auf den Kämmerer. Und ich finde drei wichtige Aspekte hier in dem Text, die, glaube ich, die meisten von uns auch so erlebt haben. Der erste Aspekt ist, hier wird ein Mann zu diesem Kämmerer geschickt. Der war in Jerusalem, wollte anbeten, hatte vielleicht erhofft, da irgendwas zu erleben, aber ist, glaube ich, schon enttäuscht ein Stück weit zurückgegangen. Und ich glaube, viele Menschen sind auch so auf der Reise des Lebens, versuchen irgendwo Sinn zu finden, das Leben zu gestalten, und doch sind sie immer wieder enttäuscht. Müssen wir ehrlich sein, oder? Ich glaube, keiner von uns, der hier heute Morgen sitzt, kann sagen, mir ist alles gelungen und ich bin total zufrieden. Ich bin voll happy. Sondern wir müssen auch immer wieder erkennen, ja, es klappt nicht immer alles. Und irgendwo ist das fast wie, ich sage immer, wie eine nasse Seife, die man versucht festzuhalten. Habt ihr das schon mal versucht? Das ist gar nicht so einfach, ne? Die rutscht dir immer wieder aus der Hand. Und so ist es oft mit unserem Leben. Wir versuchen irgendwie das Leben in den Griff zu kriegen und was zu gestalten, aber es rutscht uns und wir verlieren immer wieder den Halt. Und so war auch der Kämmerer unterwegs. Er hatte vielleicht erhofft, irgendwas zu erleben. Und dann gesellt sich eine Person hinzu. Das ist der Philippus in diesem Fall. Und das ist mein erster Punkt. Dass Gott Menschen in unser Leben stellt, ja, die mit Gott unterwegs sind, die Jesus schon persönlich kennengelernt haben. In meinem Leben war es meine Mutter. Und mich würde mal interessieren heute Morgen, für die, die jetzt schon gläubig sind, wer von euch hat das so auch erlebt, wie ich es erlebt habe, dass er Eltern hatte, die mit Jesus schon irgendwie unterwegs waren und die in der Kindheit schon euch sozusagen begleitet haben. Kann ich mal die Hand sehen? Schaut mal hin, wie viele Leute hier, fast die Hälfte, haben Eltern, und das ist ein großes, großes Privileg, dass wir schon sehr früh Gottes Wort, wir haben es von Samuel auch gehört, schon erlebt haben. Gibt es Leute hier, die vielleicht Freunde hatten, Arbeitskollegen oder auf der Straße vielleicht jemand sie angesprochen hat, wie auch immer. Gibt es da welche? Zwei, drei, es sind schon einige wenige. Ne? Was ist mit dem Rest? Ja? Was ich damit sagen will ist, ja, das Schöne ist, Gott stellt Menschen in unser Leben und manchmal auch so eine Einladung wie diese heute Morgen, wo ihr vielleicht hier seid und befreundet seid mit den Täuflingen und die haben gesagt, komm doch bitte zu meiner Taufe, dass das auch Momente sind, wo Gott zu uns redet. Und das ist schön. Das ist ein großes Privileg. Und ich glaube nicht, dass keiner von hier, oder ich glaube, dass keiner von hier zufällig ist. Ich glaube, dass alles einen Plan hat und dass Gott dahinter steht und dass Menschen gezogen werden von Gott. Das ist der erste Punkt. Und das sehen wir hier. Der Philippus gesellt sich dazu, er geht auf eine Straße, die einsam ist, und er gesellt sich zu diesem Mann, der zufällig, ja, in der Bibel liest. Also im Jesaja-Buch. Ja, die Bibel in dem Sinne war ja noch nicht vollständig da, aber er liest aus dem Jesaja. Und wir sehen hier auch schon, wie Gott so Schritt für Schritt die Wege führt. Ja, auch in dem Leben dieses Mannes. Und das Zweite, was wir sehen, was wir auch in den Zeugnissen gehört haben. Als Philippus sich jetzt zu diesem Wagen gesellt, haben wir gelesen, da hört er, denn damals war es üblich, dass man die Schrift laut las, also man hat nicht so für sich gelesen, sondern er saß auf dem Wagen und hat laut die Schriftstellen gelesen aus dem Jesaja, und Philippus hört das, und dann heißt es hier in Vers 29, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und dann finden wir in Vers 32 die Schriftstelle. Der zweite Punkt ist, wenn du dich auf die Suche machst nach Jesus oder nach Gott oder einer lebendigen Beziehung zu ihm, dann wird das immer über das Wort Gottes führen. Immer. Wir haben es bei Martina besonders, sie hat sehr viel Textstellen gelesen. Ja, warum? Weil unser Glaube kommt woher? Aus der Predigt. Und die Predigt kommt woher hoffentlich? Aus dem Wort Gottes. Da finden wir alle Informationen, die wir brauchen, wer Gott ist, wozu ich auf dieser Erde bin und wie ich in Beziehung wiederkommen kann, weil die verloren gegangen ist, mit diesem lebendigen Gott. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, und merkst, da ist eine Leere, ein Vakuum in meinem Herzen, dann möchte ich dich ermutigen, fang an, die Bibel zu lesen. Das ist das schönste Buch auf der Erde. Ja, da kann man eintauchen und man kommt nie auf den Grund, weil es Gottes Wort ist. Und so sehen wir auch als zweiten Punkt in dem Leben von diesem Kämmerer, dass Gott durch sein Wort zu ihm spricht. Aber, was sagt er zu Philippus? Was hat er gesagt? Philippus fragt ihn ja, verstehst du das, was du liest? Und er sagt, keine Ahnung. Geht euch das auch manchmal so? Mir auch. Ich lese die Bibel seit 50 Jahren. Und ich staune immer noch darüber. Und viele Fragen tauchen auf. Ja? Aber nichtsdestotrotz, er bleibt dran und er sagt, wie kann ich das verstehen, wenn es mir nicht jemand erklärt? Ja? Und da finden wir, wenn wir wissen wollen, wie Gott das alles gedacht hat, wie Gott das alles geplant hat und wie auch meine Beziehung zu ihm ist, wenn ich ihn noch nicht persönlich kennengelernt habe, dann findest du alle Informationen in diesem Buch. Und ich bin viel unterwegs und ich komme auch viel in Gespräche mit Menschen. Und eine der ersten Fragen, die ich immer stelle, hast du eine Bibel? Hast du eigentlich schon mal eine Bibel gelesen? Und viele antworten, na ja, klar, damals, ne? In der Kirche, so Konfirmation und so, da habe ich vieles gelernt. Und aber wie sieht es heute aus? Oder was hast du damit gemacht? Ach, naja, ne, jetzt lebe ich mein Leben. Das geht vielen so. Aber wenn du wirklich wissen willst, warum du auf dieser Erde bist und was das Leben wirklich ausmacht, wie Gott es sich gedacht hat, dann fang an, im Wort Gottes zu lesen. Und ich mache dir Mut, wenn du noch davor stehst oder vielleicht sagst, Mensch, will ich mal versuchen. Dann finde jemanden oder frag jemanden, der schon mit der Bibel vertraut ist, der mit Jesus schon unterwegs ist. So wie hier der Kämmerer es macht. Philippus, hilf mir. Ja? Komm auf den Wagen, lass uns zusammen lesen und erklär mir das. Worum geht es hier eigentlich? Ja? Das finde ich so schön. Ja? Dass er den Mut hat, auch zu sagen, ich verstehe es nicht. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ja? Wir wollen ja mal, ne, alles im Griff haben. Aber zu sagen, ich weiß es nicht, ist keine Schande. Aber da drin zu bleiben, das finde ich traurig. Sondern dann zu sagen, ich will mich auf den Weg machen und Antworten finden auf die Fragen des Lebens. Und das macht er. Also der zweite Schritt ist, wenn du das Evangelium kennenlernen möchtest, wenn du die Botschaft der Bibel kennenlernen möchtest, dann musst du sie erstmal lesen. Und dann versuche, Antworten zu finden. Und da gibt es Menschen, die dir zur Seite stehen, die Gott dir vielleicht in dein Leben gestellt hat, die dir helfen können dann. Und wenn du keine hast, dann frag einfach jemanden. Hier gibt es eine ganze Menge Leute. Ja, die kannst du einfach fragen. Und ins Gespräch kommen. Und ich finde das so schön, ins Gespräch zu kommen. Das ist sowas Herrliches. Wir haben das leider in unserer Gesellschaft immer wieder verloren. Ich habe gestern mit meiner Tochter eine Radtour gemacht. Und wo immer wir waren, was haben wir da gefunden? Die Köpfe waren gesenkt. Warum waren die gesenkt? Was denkt ihr? Da brauche ich nur junge Leute fragen, ne? Aber auch schon die Alten. Alle Kopf runter und wo haben sie drauf geguckt? Auf ihr Handy. Die sitzen nebeneinander auf der Bank oder wir waren am Elfenbüchner See, war schönes Wetter. Und alle saßen sie da, nach unten gebeugt und schauten auf ihr Handy. Keine Kommunikation mehr. Jeder für sich. Ja? Uns ist etwas verloren gegangen. Und das Miteinander, wir sind geschaffen auf Beziehung hin, nicht mit dem Handy. Auch wenn KI dir alles geben kann, mittlerweile. Aber wir sind auf Beziehung gemacht. Wir brauchen einander. Ja? Und diese Kommunikation, die geht immer mehr verloren. Ich möchte euch Mut machen. Fangt wieder an, miteinander zu reden. Ja? Auch wo wir unterwegs sind, sprecht Leute an. Die werden vielleicht erstmal sagen, hey, sorry, ich bin gerade beschäftigt. Aber bleibt dran. Ja, und so macht das auch Philippus mit dem Kämmerer. Sie setzen sich zusammen auf den Wagen und er erklärt ihn. Und das Entscheidende hier, interessant ist, dass die Schriftstelle 700 Jahre vorher geschrieben wurde, in Jesaja 53. Und jetzt erklärt er ihm diese Schriftstelle, weil er wollte wissen, wer ist damit gemeint. Und dann heißt es in Vers 35, ein ganz wichtiger Satz, da heißt es, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ha! 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, erklärte ihm, das, was da steht, hat sich jetzt erfüllt. Das ist gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Aber die Botschaft der Bibel konzentriert sich auf eine Person, im Alten wie im Neuen Testament. Es konzentriert sich auf Jesus. Er ist die entscheidende Person. Er ist die Brücke zwischen Gott und Mensch. Ja, das ist die Botschaft der Bibel. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Rettung. Sein Name bedeutet Retter. Und dafür ist er in diese Welt gekommen. Und diese Botschaft, die finden wir in der Bibel. Wir haben es vorhin schon gehört in Johannes 3, 16 und andere Textstellen, Römer 3, 23, Römer 6, 23. Es gibt so viele Textstellen, die sprechen alle davon, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Aber das reicht noch nicht aus. Du kannst das alles wissen und trotzdem in die Irre gehen. Warum? Weil es muss persönlich werden. Es muss persönlich werden. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist das, was auch unsere Täuflinge bekundet haben, auch durch den Akt der Taufe. Da heißt es dann in Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Übrigens, früher war es so, die Taufe war gleich gekoppelt mit der Bekehrung. Also wir nennen das so Bekehrung, Umkehr, ja, neues Leben empfangen. Das war sehr eng miteinander verknüpft. Wir werden das feststellen, im nächsten Kapitel, Kapitel 9, ist Saulus unterwegs, der die Christen verfolgt hat. Dann begegnet Jesus ihm. Und dann heißt es, dann war er blind, dann musste er geführt werden. Und dann heißt es in Vers 18, sehe ich hier gerade, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Ja? Das war das Erste. Er hat nicht erstmal gegessen, er hat 3 Tage nichts gegessen, er war hungrig. Aber das Erste war erstmal ins Wasser. Ja? Also, und die ganze Apostelgeschichte ist voll davon. Lydia, ja, der Kerkermeister. Und auch in Apostelgeschichte 3, 3000 Menschen bekehren sich und lassen sich taufen. Also die Taufe war sehr eng verknüpft mit der Bekehrung. Und dann heißt es hier, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und das ist das, was heute Morgen die Botschaft ist an euch und an mich. Glaubst du das? Das ist etwas, wo die Bibel dann sagt, das muss persönlich werden. Es reicht nicht, dass Mama und Papa für dich glauben. Es reicht nicht, dass die Kirche dir irgendwas mitgegeben hat, sondern es muss persönlich werden. Und das tut er hier. Er fragt ihn, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, den Philippus, den Kämmerer, so ist es erlaubt. Das heißt, der Glaube, der rettende Glaube ist Voraussetzung, dass man dann danach sich taufen lässt. Ja, und das ist das, was er ihn fragt. Und wie antwortet er? Er sagt nur einen Satz, und das ist das alles Entscheidende. Er sagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist alles, was er sagt. Der hat noch nicht viel gewusst. Der hat sich gerade bekehrt. Ich meine, der kannte jetzt nicht das ganze Alte Testament. Aber der hat das Entscheidende verstanden, dass dieser Jesus anders war wie alle anderen. Und dass dieser Jesus Gott ist, Mensch geworden. Und dass wir durch ihn Leben haben die Fülle, wahres Leben, echtes Leben, erfülltes Leben und eine Perspektive für die Ewigkeit. Ich habe jetzt vor 2 Tagen meine Mutter begraben. Und einer der Verse, die sie sehr geprägt haben, und das hat sie auch im Schreiben, also in dem Programmheft drin gehabt, ist Christus, in Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein, wie geht's weiter? Leben. Und dann geht es weiter. Sterben ist mein Gewinn. Ah! Das ist verrückt. Sterben Gewinn? Ist das Sterben Gewinn? Es ist deswegen Gewinn, weil sie eine herrliche Zukunft hat. Sie ist jetzt bei Jesus. Und da gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Sie hat den Lauf vollendet, sagt Paulus in Timotheus. Sie hat den Lauf vollendet. Da wollte sie immer hin. Es ist traurig, ja, Abschied nehmen ist immer traurig. Aber ich weiß, wo sie ist. Und sie predigt heute noch, obwohl sie schon in der Herrlichkeit ist. Versteht ihr? Das ist das, was den Unterschied macht im Leben eines Menschen oder machen kann. Aber es beinhaltet dieses persönliche zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus als meinen Retter in mein Leben. Und das Bekenntnis der Taufe ist dann, ich will das festmachen. Ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Er ist jetzt der Boss in meinem Leben. Und ich möchte ihm nachfolgen. Und das bekennt man, indem man sich taufen lässt. Es ist ein öffentliches Bekenntnis, dass ich zu Jesus gehöre. Wisst ihr, selbst die Moslems, ich glaube, heute ist ein großer Feiertag, ja, überall sind, da drüben, ne, ist eine Moschee, Ramadan wird gebrochen und so weiter, das ist das Ende des Fastenmonats. Selbst die Moslems, ich habe in islamischen Ländern gelebt, kann euch das sagen, selbst die Moslems haben verstanden, wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann ist das sozusagen ein Cut, ein Schnitt mit dem alten Leben. Und wenn ein Moslem Christ wird, das ist eine Sache. Aber wenn er sich dann noch taufen lässt, dann wird er geächtet. Selbst die verstehen, dass diese Taufe etwas bedeutet. Nämlich einen Schnitt zu machen mit dem alten Leben und ein neues Leben mit Jesus zu leben. Und das ist genau das, warum wir das tun. Ja, wir sagen, das alte Leben ist vergangen, siehe, neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Ja, es hat etwas Neues begonnen. Und das ist das, was der Kämmerer erlebt. Wisst ihr was? Ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich schließe gleich. Ich habe so tendenziell immer so 50 Minuten vor Augen, aber ich bin schon nach 20 Minuten fertig. Also ihr könnt echt froh sein. Aber ich habe mir lange gedacht, Philippus, wenn man die Geschichte davor liest, war mittendrin in etwas, was Gott tat. Menschen wurden geheilt, Menschen kamen zum Glauben und da war richtig was los. Und dann ruft Gott diesen Philippus und sagt, ich schicke dich auf eine Straße, die einsam ist, mitten in die Wüste. Ich könnte mir vorstellen, er hat eine Menge Fragen gehabt. Hier ist gerade was los und jetzt schickst du mich auf eine einsame Straße. Ja, was soll ich da in der Wüste? Aber Gott wollte, dass dieser Mann Rettung findet. Und wisst ihr, was die Geschichte schreibt uns, Eusebius und andere, die im 1., 2. Jahrhundert dann weitergeschrieben haben, die Geschichte weitergeschrieben haben, die sagen, dass dieser Mann, der sich da bekehrt hat, da wissen wir noch nicht mal den Namen, hier heißt nur der Kämmerer aus dem Morgenland, ja, Äthiopier, dass der Schlüssel war, der das Evangelium nach Afrika getragen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, der Philippus hat das gar nicht so gewusst. Der ist dann weitergezogen. Aber dass diese Person dann das Evangelium nach Afrika getragen hat und dort das Evangelium verkündigt hat. Er wurde ein Segensträger nach Afrika. Das finde ich so gewaltig, weil Gott ist so groß und so herrlich. Er hat den Überblick. Er weiß, was er tut. Ja? Und das finde ich so stark an dieser Geschichte, dass eben dieser Mann dann Jesus finden darf und Rettung findet. Und diese Rettung sozusagen ein Missionar wird für sein eigenes Land und für den ganzen Kontinent Afrika. Das Evangelium zieht seine Kreise. Ein Stein fällt ins Wasser und zieht weite Kreise. Ja, das ist so ein bisschen das Bild. Und was ich euch heute Morgen, und damit komme ich jetzt auf die Zielgerade, den Täuflingen mitgeben will, das haben wir auch schon gehört. Ich finde das so stark. In Vers 39 heißt es, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, wurde durch den Geist des Herrn, der Philippus wurde einfach weggeholt. Wie das genau passiert, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Gott Möglichkeiten hat und dass er das in seiner Souveränität so tut. Aber entscheidend ist hier, der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Warum sagt man das? Vielleicht konzentrieren wir uns Menschen oder vielleicht hat er gedacht, auch diesen Philippus, den würde ich ganz gerne mitnehmen, vielleicht auf meiner Reise noch, der kann mir noch ein bisschen mehr wagen. Es heißt aber hier, der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Wir wissen nicht, war jetzt traurig, was? Aber traurig war er nicht, denn im nächsten Satz heißt es, denn er zog, und denke ich, dass er so voll Freude war, dass er gar nicht richtig mitbekommen hat, dass Philippus gar nicht mehr da war. Ja? Und da heißt es hier, und er zog voll Freude seines Weges. Und das ist das, was den Unterschied macht und machen kann in unserem Leben. Dass wer Jesus hat, der hat Freude in seinem Herzen, auch wenn es manchmal ganz traurig ist um uns herum. Du hast eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Das kann man nicht erklären. Mich haben jetzt die letzten Tage viele Leute gefragt, wie schaffst du das, mit der Trauer umzugehen? Und ich sage, es gibt einen Vers in der Bibel, in 2. Korinther 6, Vers 10, da heißt es, da sagt Paulus, ich bin allezeit traurig und ich freue mich. Da sagen wir, wie geht das denn? Wie kann ich traurig sein und gleichzeitig mich freuen? Ja, es ist möglich. Es ist möglich, weil wir haben Trauer, wir nehmen Abschied oder wir sind traurig über irgendeine Situation in unserem Leben. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, ich habe einen herrlichen Gott an meiner Seite, der mir hilft, über Mauern zu springen, der mir hilft, auch trotz Trauer nicht den Mut zu verlieren, sondern mit Hoffnung und mit Freude den Weg zu ziehen. Das ist möglich. Menschlich gesprochen unmöglich. Aus biblischer Sicht und aus der Beziehung zu Gott heraus ist es möglich, traurig zu sein und gleichzeitig sich zu freuen. Und euch wünsche ich, ihr wart ja jetzt auf einer Beerdigung übrigens, ja, schön, dass ihr wieder alle hochkamt. Also ich habe bis jetzt noch keine Taufe erlebt, wo die drinnen geblieben sind, im Becken, aber sie sind alle wieder hochgekommen. Aber es ist ja das Bild, Christus ist gestorben für uns, für unsere Schuld und Sünde, er ist begraben worden und auferstanden am dritten Tag. Und so ist das Bild auch der Taufe, ihr seid mit Christus gestorben, auferstanden zu einem neuen Leben und ich wünsche euch, dass ihr mit Freude den Weg geht. Das wünsche ich euch von Herzen. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, der ist schon lange in deiner Ewigkeit geplant gewesen. Und wir sitzen heute alle hier. Und du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt, mit Namen. Du kennst sogar alles, was unser Leben ausmacht und was wir gelebt haben und wie wir gelebt haben. Und du hast uns lieb, du hast einen Plan für einen jeden einzelnen Menschen hier. Und ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du uns begegnest. Danke, dass du durch dein Wort zu uns redest. Wir danken dir, dass du durch die Lebenszeugnisse redest. Wir danken dir, dass du durch die Gemeinschaft, durch die Lieder redest zu uns. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen immer wieder aufmachst, Raum, dass wir dir Raum geben, dass du zu uns reden kannst. Und dass du unser Herz immer wieder neu erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Und das bitte ich auch für die Täuflinge. Es ist eine Sache, getauft zu werden, es ist eine andere Sache, getauft zu leben. Und wir sind uns alle bewusst, das ist auch mit Kampf und mit Krampf und mit Schwierigkeiten verbunden. Aber wir wissen, dass du größer bist als jede Herausforderung, die wir begegnen im Leben. Danke dafür. Wir wollen sie dir anbefehlen, wir wollen uns anbefehlen und dich bitten, dass du uns segnest. Amen.